Wie ist das denn passiert? Ein Jahr lang hat dieser Podcast pausiert. Dafür gibt es viele Gründe, die sich unter anderem im Newsletter zu diesem Projekt nachlesen lassen. Kurz gesagt, das letzte Jahr war tough und ich habe es neben den ganzen Romanprojekten und Auftritten einfach nicht geschafft, die Energie für dieses Projekt aufrechtzuerhalten. Dennoch bin ich hochmotiviert, es in diesem Jahr wieder aufleben zu lassen und freue mich, dass ihr dabei seid. In diesem Sinne, herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Hypertext, dem Podcast zu Literatur, Fun und Internet. Mein Name ist Fabian Navarro, ich bin Autor und Slam-Poet aus Wien und einmal im Monat behandle ich hier ein Thema, das im weitesten Sinne mit Text zu tun hat. Einige Fragen, die ich nach Lesung verschiedenen Varianten immer wieder gestellt bekomme, sind die folgenden. Wie geht man an so ein Buch heran? Ist da eine Idee am Anfang? Schreibt man drauf los? Woher weiß ich, welches Thema das Richtige ist? Macht man sich einen Plan? Wann weiß man, ob das der richtige Plan ist? Was, wenn dieser Plan nicht aufgeht? Und weil mir das ehrlich gesagt zu viele Fragen sind, um sie alleine zu beantworten, habe ich mir für diese Folge Verstärkung geholt. Mit mir hier zugeschaltet, aus dem fernen Dublin, sitzt die fantastische Ellen Dunn. Ellen ist in Kuchl-Salzburg aufgewachsen und folgte im Jahr 2004 ihrer Sehnsucht nach Irland und dem Meer. Als freie Texterin und Schriftstellerin lebt sie seitdem mit Mann und zwei Katzen in und um Dublin, unterbrochen von ein paar Wanderjahren durch Berlin, München und Mexiko-Stadt. Ellen schreibt Kriminalromane und Kurzgeschichten, in der Regel mit irischem Bezug. Ihre Reihe um die bayerisch-irische Kommissarin Patsy Logan wurde mehrfach für Preise nominiert. 2023 erhielt sie für Boomtown Blues den Glauser-Preis in der Kategorie Bester Roman. 2024 folgte der österreichische Fine Crime Award. Und bei letzterem, beim Fine Crime Award, haben wir uns übrigens auch kennengelernt. Es war mein erstes Krimi-Festival überhaupt und wenige Monate später hatte unser Treffen zur Folge, dass meine Katzenkrimiserie Meets Marple nach kurzem Streuner-Dasein eine neue Heimat im Heimon-Krimi-Verlag finden durfte. Dazu an anderer Stelle vielleicht später mal mehr. Aber erstmal freue ich mich sehr, dass du da bist. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Ellen Dunn.
Hi Fabian, danke schön für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wie geht es dir?
Mir geht's ganz gut. Bin gerade im Katzenkrankendienst und sitze hier an meinem Schreibtisch und freue mich auf deine Fragen. Ansonsten, ich arbeite an relativ vielen Dingen derzeit. Kurzgeschichten etc.
Okay, dazu zu deinen ganzen Projekten gleich auf jeden Fall. Aber die allererste Frage, wir haben jetzt ganz kurz vorher schon gequatscht und ich habe die Katze auch im Käfig schon gesehen. Was ist passiert? Ja.
Wir wissen es nicht. Sie kam von ihrem üblichen Rundgang zurück und konnte nicht mehr auf ihre Pfote steigen. Und jetzt ist sie im Käfig für mehrere Wochen und in einer Schiene. Und das gefällt ihr natürlich überhaupt nicht. Und man wird gar nicht glauben, wie viel Zeit so eine Katze in einer Schiene im Käfig braucht. Also, ja. Wir sind da hier voll im Krankengeschäft. Aber sie wird wieder. Das ist die Hauptsache.
Das hoffe ich.
Oh, Mann. Wie geht's dir? Du klingst ein bisschen verschnupft.
Ja, ich war verschnupft. Also deswegen hatten wir die Aufnahme auch eine Woche verschoben. Ich bin eigentlich wieder auf dem Weg der Besserung, beziehungsweise so, ich fühle mich wieder voll fit. Ich habe gestern absurderweise, was mir lange nicht passiert ist, 8 oder 9 Seiten am Stück geschrieben, was einfach absurd viel ist für meine Verhältnisse, weil ich sonst...
Wie ist das passiert? Wie konnte das passieren?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist eine Mischung aus, ich war wieder gesund und mein Kopf war wieder frei von Schleim und ich habe einfach gemerkt, ich habe keine Zeit mehr. Meine Deadline ist ja gerade am 28.02. Und ich habe jetzt gerade die Hälfte des Buchs und es sind gerade noch mal so viele Seiten zum Schreiben. Also es wird auf jeden Fall noch tough, aber es ist noch nicht unmöglich. Ich rechne mir immer aus, okay, wie viele Seiten pro Tag müsste ich schreiben, damit ich die Deadline schaffe. Also man schreibt ja wirklich, also ich schaffe es im Alltag einfach nicht jeden Tag zu schreiben.
Ja, klar.
Aber im Schnitt sind es gerade bei mir 2,3 Seiten, die ich schaffen müsste.
Und ich habe diese. Das klingt machbar. Oder ne, bei 7 wie gestern oder 9?
Ja, voll. Also es sind auch Normseiten. Normseiten sind ja 30 Zeilen. Ich weiß nicht, wie viele Anschläge sind das?
Ich glaube 60.
60 oder 80, ja, genau. Und ja, 60 klingt richtiger. Ja, 1800 Zeichen ist, glaube ich, ja. Voll, ja. Das ist richtig.
Weiß ich nicht so genau.
Genau. Und das, also das ist für mich. Ich weiß nicht, also vielleicht auch weil, und dann leite ich mal so ein bisschen zum Thema über, weil meine Struktur so einigermaßen steht mittlerweile. Also ich bin jetzt ja über die Hälfte hinaus und ich habe jetzt meine Struktur am Anfang einmal so mehr oder weniger dahin gerotzt und dann mich durch die ersten ein, zwei Drittel gequält. Und jetzt bin ich aber an einem Punkt, wo ich weiß, ob, ja, das passiert jetzt als nächstes und es ist der schöne Teil, ich glaube bei Jessica Brody heißt es Fun and Games, wo ich ja, einfach Sachen ausprobieren kann und Charaktere ihr eigenen Eigenleben entwickeln. Also die Meets Marple ist gestern einfach abgebogen an einer Stelle, wo ich dachte, da biegt sie nicht ab. Und das war schön, ja.
Okay, ja, und schön. Und biegt sie dann in der Sackgasse ein oder wie? Das wird man erst rausfinden wahrscheinlich.
Sackgasse ist es nicht, ganz im Gegenteil. Es ist ein praktischerer Weg. Ich hätte es umständlicher geplant, als es so gelöst ist. Also es war irgendwie ganz schön.
Ach cool, ja. Also sie wusste mehr als du, also ein Abschneider.
Ja, genau.
Ja, ich finde das super, dass diesen Moment in einem Roman, der ist, funktioniert bei mir oder platziert bei mir meistens, aber meistens eher später, irgendwann so bei 80% oder so, wo ich mir denke, so jetzt, alles falls into place. Und ich entschuldige mich jetzt schon für alle Anglizismen, die ich so habe, aber das ist genauso, alles fällt an seinen Platz und denk mal, vorher sage ich, ist die Lösung nicht oder denke mir, wie passt das alles zusammen? Irgendwie weiß ich es, aber also ich habe das Ziel vor Augen, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich da hinkomme und es ist wie so Anschluss in einem öffentlichen Verkehrssystem. Wie erwische ich den nächsten Bus zum nächsten Punkt? Und da habe ich immer diesen also lange über lange Strecken denke ich mir, wie geht das jetzt am Schluss? Wie geht das am Schluss? Und irgendwann diese Final Connection, dann kommt sie. Und dann ist alles wie so Dominosteine, die umfallen. Und dann denke ich mir, ja, das ist einer der besten Momente im Schreiben für mich.
Das ist voll schön. Ich habe diese Metapher, glaube ich, noch nie gehört, ein öffentliches Verkehrssystem fürs Schreiben zu verwenden. Das heißt,
ich auch nicht, kam jetzt hier. Also ich weiß auch nicht, ob sie wirklich was wert ist, aber...
Ja, versuchen wir sie mal konsequent durchzuspielen. Also das heißt, deine Linien, deine U-Bahn-Linien und deine Straßenbahn-Linien, die baust du relativ, also so wie ich weiß zumindest aus einigen Vorgesprächen, oder wir haben uns ja vorher auch mal, wie gesagt, einfach mal so unterhalten, weiß ich, dass du relativ akribisch planst. Stimmt das?
Ja, aus Notwendigkeit, weil als Person bin ich nicht sehr strukturiert. Also ich bin eher ein offener Mensch, der sich von allem wahrscheinlich wie eine Katze ablenken lässt. Hier ein Schmetterling, da ein Käfer und es interessiert mich alles. Ich laufe in alle Richtungen und so habe ich mein allererstes Buch auch geschrieben. Das ist ja schon einige Zeit her.
Und was war das allererste von dir nochmal?
Das hieß... Wie du mir heißt das, das kam schon 2011 raus bei einem super Mikroverlag, einem deutschen, weil sonst wollte es niemand haben. Also sehr ambitioniert, es ist im Nordirland der 90er geschrieben, war also total out there zu dieser Zeit. Und ja, ich habe an diesem Buch zu schreiben gelernt irgendwie, das habe ich einfach mal begonnen so, als Teenagerin kann man fast sagen, so mit 17, 18 und habe mir gedacht, ich will jetzt schreiben über dieses Thema und dann habe ich irgendwo begonnen und da irgendwo aufgehört. Es gab einen Showdown, aber die Hauptfigur war plötzlich eine andere, weil die hat mich viel mehr interessiert, eine Nebenfigur, ne? Und dann ist alles gut und schön, wenn man es als Hobby macht, aber wenn man halt ein Buch nicht viermal schreiben will, nochmal ganz neu, ja, dann muss man ein bisschen strukturierter sein. Und ich bin tatsächlich mit jedem Projekt strukturierter geworden. Mhm. Das kann man so sagen.
Das habe ich auch jetzt gelernt, glaube ich. Also ich habe ein anderes Verhältnis zur Struktur, ein ähnliches, das mit den Ablenken, also auch im Alltag, das zu strukturiert zu sein, mir fällt das auch ganz, 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 ganz schwer. Ich habe jetzt alles getan, damit ich mich auf diese zwei Buchprojekte, ich habe einen Roman, den ich jetzt überarbeiten muss und einen, den ich jetzt ja gerade noch schreibe. Und für mich, ich weiß, ich habe keine Zeit und jetzt habe ich alles abgedreht. Ich habe meinen Steam-Account, also meinen Computerspiel-Account komplett deinstalliert vom Rechner, weil da kippe ich sofort rein. Ich habe sehr viel Zeit die letzten Monate in Magic Arena, also Magic the Gathering Online-Spiel, relativ viel Zeit versenkt.
Ja, und ich bin keine Gamerin. Was ist das für... Ja.
Es ist eigentlich ein Kartenspiel, was so, also okay. ich habe sogar Karten hier, ich kann sie dir gleich mal zeigen. Es ist so ein Trading Card Game und gibt's seit über 30 Jahren und so Pokémon Karten basieren da drauf eigentlich auf diesem Spielprinzip und so. Okay. Man sammelt Karten und es kommen alle paar Monate neue Sets und die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, es gibt unendlich viele Regeln. Es ist extrem kompliziert. Ich spiele es aber auch seit Teenager und ich habe es letztens wieder angefangen. Und das Schlimme ist, man kann es online spielen. Und wenn man es online spielen kann, dann ist es so, ich spiele eben kurz ein Spiel und es dauert vielleicht 15 Minuten, manchmal sogar nur 2-3, manchmal aber auch eine halbe Stunde. Und es ist so ein, nicht sowas, wenn man andere Spiele spielt, wie zum Beispiel, weiß nicht, ich habe jetzt auch Red Dead Redemption, was so ein Western-Spiel ist, wo man so eher so Roleplaying, im Roleplaying-Modus ist. Da kann man auch schon mal 3-4 Stunden durch eine Landschaft wandern einfach und weil die Welt so groß ist. Es ist eine andere Art von Spielen und es macht sehr schnell süchtig, dieses schnelle Zwischendurchspielen. Und ich bin extrem anfällig dafür, weil ich mir denke, oh, jetzt habe ich einen Absatz geschrieben, dann kann ich mich ja mal ganz kurz belohnen damit.
Genau, und das mache ich ja. Ich belohne mich für einen guten Satz.
Ja, was ist denn deine Go-To-Belohnung in sowas?
Leider Gottes oft tatsächlich das Handy oder Social Media, weil ich bin eher ein geselliger Typ und habe aber einen einsamen Beruf und da bin ich dann manchmal, ich weiß es nicht, also das ist ein ganz erschrecklicher Drang, mich sofort zu belohnen für irgendetwas, was ich gut gemacht habe, mit Ablenkung und dann Selbsthass natürlich. Also irgendwie bin ich da so zwischen diesen beiden Polen dann. Aber was ich dir fragen wollte, wie hat sich das entwickelt bei dir über die letzten 3 Romane? Oder du hast ja schon mehrere geschrieben, oder?
Ja, also ich habe angefangen mit Poetry Slam Texten und ich habe dann einfach halt auch die immer schon strukturiert. Also ich habe immer zumindest gewusst, wie fängt's an, was soll am Ende dabei rauskommen, was ist der Twist des Textes, und habe das immer so in 3 so Brackets. Ich habe das auch eine grafische eigene Struktur für Slam-Texte irgendwie dann irgendwann gehabt.
Okay.
Was im ersten Teil kommt, was im zweiten Teil kommt und so weiter. Und das hat relativ gut geholfen, einfach das sich vor Augen zu führen. Und das habe ich sehr viel handschriftlich damals sogar noch gemacht. Und bei den Romanen ist es dann, ich habe da am Anfang drauf losgeschrieben und dann halt festgestellt, ich brauche jetzt eine Struktur. Und dann habe ich mir alles, was ich bisher geschrieben hatte beim ersten Roman, in eine Excel-Tabelle, glaube ich, einfach geschrieben. Oder nee, es war eine Tabelle in Word, also sogar noch weirder. Richtig. Und hab dann angefangen, das mir aufzuschreiben, also ganz kurze Zusammenfassung, was kommt denn im Kapitel vor, welche Figuren sind drin, wo spielt das und was trägt es zur Handlung bei. Und ich habe dann währenddessen auf einen Tipp von der Jasmin Schreiber, die mich auch so ein bisschen ja zu meiner Agentur auch damals gebracht hat und eine ganz fantastische Autorin, von ihr ist auch gerade der Kinofilm Marianengraben in den deutschen, österreichischen Kinos gewesen.
Davon habe ich gehört.
Sie hat die Buchvorlage geschrieben, genau. Das ist ganz toll. Sie hat das Drehbuch, glaube ich, auch mit oder am Drehbuch mitgearbeitet oder geschrieben. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig. Und sie hat mir aber ein Buch empfohlen, und zwar Save the Cat heißt das. Die Methode kennst du wahrscheinlich auch, oder?
Ich kenne das Buch, das habe ich mir buchstäblich letzten Oktober, weil ich in Los Angeles meinen Bruder besuchen, der lebt da. Und da habe ich das in einem Antiquariat gesehen. Denke mal, da baumelt eine Katze und dann Save the Cat und ich hatte von dem Buch gehört.
Ja.
Und jetzt haben wir gedacht, das kaufe ich mir jetzt.
Es ist super, es ist wirklich cool.
Es ist gut, ja.
Es ist halt, also ich weiß nicht, es gibt ja zwei, es gibt das Original ist von Zack Snyder, glaube ich, da geht's, das ist für Drehbuchschreiben und dann gibt's halt noch eins von Jessica Brody, die quasi Zack Snyders Methode benutzt, um das auf Romane anzuwenden. Und da geht's ja auch eben halt um, worüber wir schon eben gesprochen haben. Ab 80% passiert das und das, ab 50% passiert das und das. Und sie versucht jetzt nicht alle, also im Grunde versucht sie einerseits alle Geschichten auf eine Formel runterzubrechen und gleichzeitig versucht sie es nicht zu machen. Also weil sie auch immer weiter betont, dass Geschichten individuell sind und dass das halt also trotzdem nur eine Richtlinie sein kann. Also weil keine Geschichte hundertprozentig so formelhaft hoffentlich funktioniert. Also es gibt sicher Geschichten, die formelhaft funktionieren, aber es sind vielleicht nicht die interessantesten am Ende. Und das hilft immer so beim Schreiben, um ein Gefühl zu bekommen, was müsste jetzt eigentlich passieren. Und immer wenn ich denke, ich stocke gerade, dann schaue ich da rein und merke, das fehlt vielleicht noch. Oder das fehlt bei den bei der B-Story vielleicht gerade müssten vielleicht doch nochmal der Nebencharakter in dem Strang und die Protagonistin, Protagonist nochmal miteinander reden und ein Problem lösen. Und so komme ich dann häufig auf Lösungen, die mich früher eine Schreibblockade, glaube ich, getrieben hätten, weil ich nicht gewusst hätte, wie mache ich weiter. Also das ist so ein bisschen, und ich kann aber nie ganze Strukturen halt so aufbauen. Ich bin der Frage so ein bisschen ausgewichen. Ich habe nie einen hundertprozentigen Szenenplan zum Beispiel, sondern immer so ein Setting, Figuren und eine ungefähre Ahnung vom Ende und schreibe dann von Kapitel zu Kapitel und plan so maximal 3-4 Kapitel im Voraus, was so passieren wird. Und das ist so mein Vorgehen. Und von dir weiß ich, du machst es anders, richtig? Wie machst du es?
Es hat sich tatsächlich entwickelt über die Bücher. Mhm. Und so wie du jetzt sagst, dass du deine Bücher strukturierst, strukturiere ich meine Bücher eigentlich auch? Also ich habe meistens so eine Art Synopsis, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, eine Zusammenfassung, mhm, die man ja auch an den Verlag schickt, fällt mir jetzt nicht
ein. Also Exposé?
Exposé, genau, ja, Synopsis, okay, Exposé. Ja. Und das ist halt dann meistens so 8 Seiten lang und das ist mein Leuchtturm, das ist mein roter Faden, auf das bewege ich mich hin und der Rest, das sind eben dann diese Anschlüsse, um jetzt bei diesem Vergleich zu bleiben, das macht alles Sinn auf diesen 8 Seiten, aber die Details dazwischen drin sind ja oft dann, welche Szene bringt mich dorthin? Das ist für mich dann immer nochmal die große Herausforderung. Und so wie du, strukturiere ich meistens eben 3-4 Kapitel in Detail vor, weil ja immer noch was passiert.
Ja.
Durch die Figuren oder manchmal, ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber manchmal passiert ja durch einen Satz etwas. Also ich komme irgendwie ins Schreiben rein und dann denke ich mir, boah, dieser Satz, aber der passt so gut und der greift jetzt aber auch ein bisschen Mikro in die Mikrohandlung ein. Und die sagt was über meine Person.
Hast du ein Beispiel dafür oder irgendwie eine?
Da habe ich jetzt tatsächlich keinen, aber manchmal auch ein Dialog. Also ein Dialog, der sehr gut funktioniert, der so im Flow ist und dann ende ich in einer neuen Dynamik.
Ja, doch, das hatte ich gestern. Deswegen habe ich auch so viel geschrieben, weil sich das halt so, das habe ich nämlich nicht erwartet. Also meine Figur hat eine andere getroffen, die sie eigentlich gar nicht treffen sollte. Und dann haben sie sich unterhalten und der Dialog hat so gut und so viel Spaß gemacht, dass ich, also es kann auch am Ende sein, dass der wieder rausfliegt, weil vielleicht ist es wirklich so ein, weiß ich nicht, so eine kleine wahnhafte Idee, die ich jetzt da hatte. Aber ich fand es selbst witzig. Ich habe es meiner Freundin vorgelesen, sie hat die Augen gerollt, was eigentlich immer ein gutes Zeichen ist. Also immer,
ach so, wenn, das heißt, dass es gut war?
Ja, also immer, wenn sie die Augen bei irgendwas rollt, dann ist es immer so, dann ist es schon witzig, aber auch an der Grenze. Und
ist deine Freundin das und deine Kritikerin? Ist das, oder liest die das zuerst und gibt da dann echt Feedback zu diesen Dingen? Zeigst du deine Dinge? Also wenn du noch nicht so weit bist?
Ja, ich zeig dir eigentlich ständig. Also ich kann das gar nicht so hinter verschlossener Tür schreiben. Da ich beim Poetry Slam ja einfach gewohnt bin, ständig und immer auch halbfertige Texte gelegentlich mal vorzulesen, bin ich ans Schreiben gekommen, dadurch, dass meine Texte immer offen sind und dass ich halt, also jetzt durch die längere Form lasse ich auch mal ein bisschen Zeit verstreichen, dass ich so 2-3 Kapitel einfach mal niemandem zeige, aber ich habe eigentlich immer so 1-2 ErstleserInnen, auch so meistens auch Leute, die entweder auch schreiben oder irgendwie mir sehr verbunden sind, die dann quasi die ganze Zeit mitlesen. Und das hilft mir auch beim Schreiben, dass ich halt so ein bisschen weiß, wo geht die Reise hin, die begleiten die Bücher meistens auch immer. Und das ist halt dadurch ein sozialer, also so eine soziale Interaktion eigentlich. So, ich erzähle denen eine Geschichte und kriege aber auch gleich das Feedback dazu. Und es ist nicht so, ich schreibe erstmal was in meiner Kammer und lasse das Ganze geballt dann auf die ZuhörerInnen oder LeserInnenschaft dann zu. Und das hat sich für mich als sehr angenehm. Und dadurch habe ich meine kleinen Belohnungen zwischendurch, weil ich dann so ein bisschen Feedback bekomme. Und wenn das schlecht ist oder nur Verhalten, weil die geben ja kein richtig schlechtes Feedback, wenn es aber verhaltener ist als sonst, dann merke ich, da müsste ich vielleicht doch noch mal was drehen an einer Stelle. Und das ist ja so ein bisschen, so mache ich das. Aber machst du es anders? Machst du,
ja,
hältst du alles hinter der
meistens
Tür?
Meistens das stille Kämmerlein. Ich hab da Jahre gebraucht, um mich da ein bisschen herauszuwagen aus dem für mich selbst. Das ist, glaube ich, eher vielleicht in meiner Persönlichkeit gelegen, dass ich so ein bisschen eine Perfektionistin bin, beziehungsweise äußerst kritisch. Und ich kann das jetzt, also ich komme ja aus dem Werbetext. Da habe ich das Schreiben gelernt. Ich habe nie einen Kreativschreibkurs gemacht. Ich habe das alles gelernt über meinen Beruf, wie Text zu sein hat. Und ich komme aus einem Bereich, wo Text eigentlich Graufläche war und die zweite Geige spielte, zumindest im internen, in der internen Hierarchie, über die Bilder. Und auch Texte, die immer etwas transportieren müssen. Mit jedem Wort musst du irgendwas sagen. Du musst, und jeder Satz darf da nicht umsonst stehen. Und das ist so, wie ich sehr oft auch meine Bücher angehe. Und das heißt, ich tue es extrem lang an Übergängen rumfitzeln. Jeder Satz muss den nächsten bedingen. Das heißt, ich kann da nicht gut rausstreichen. Ich bin da so ein bisschen, ja, ich habe noch nie Lyrik probiert, ich habe noch nie Gedichte probiert, weil ich mir das nicht zutraue aus irgendeinem Grund. Aber irgendwie ist es eigentlich schon so eine Art, mit dem Text umzugehen, wie, ich weiß nicht, wie ist es mit Poetry Slam? Diese Reime und diese ganzen Dinge, das habe ich das Gefühl, wird mir total überfordern.
Also es klingt tatsächlich, also während du redest, denke ich mir, das ist eigentlich, wie ich mir vorstelle, also wie ich auch LyrikerInnen kenne, die genau so reden, weil halt genau dieses halt, alles bedingt einander, alles ist ineinander verzahnt, nichts kann sich am Ende aus dem, wenn es dann fertig ist, irgendwie rauslösen, weil es halt so verwoben ist. Poetry Slam ist ja so relativ vielfältig. Also was ich mache, ich schreibe schon Texte, die sich reimen. Es ist aber auch keine Pflicht. Also ich könnte ja auch einfach Prosatexte lesen, oder ich habe auch einige Prosatexte, die ich dann lese. Bei denen, die sich reimen, die sind dann trotzdem in irgendeiner Art und Weise narrativ. Also es ist dann weniger, dass es rein um die Sprache selbst geht, sondern es geht häufig auch einfach um die Inhalte, was dem Format, glaube ich, geschuldet ist. Also das ist ja auch etwas, das halt dann das Format, in dem Texte stattfinden, seien es jetzt Romane, Slam-Texte, was auch immer, dann auch immer die Struktur und die Form, die sie dann bekommen, halt irgendwie bedingt. Also ich habe schon ein anderes Schreiben im Kopf für Bühnen, wo ich weiß, der Text, der wird nur 5-6 Minuten gehört und den kann auch niemand mehr nachlesen. Das heißt, ich muss da manchmal sogar sowas machen wie, der Satz steht dann vielleicht in 2-3 verschiedenen Variationen manchmal sogar da, oder das Inhaltliche zumindest, weil wenn das wichtig ist und mir aber verloren geht, dadurch, dass jemand irgendwie bei einem Satz gerade nicht aufgepasst hat, dann ist das zu dicht, also es ist quasi in der Schrift zu dicht, als dass es halt auf der Bühne quasi halt irgendwie klar funktioniert. So habe ich das Gefühl manchmal, vielleicht ist das genau das, was ich vielleicht mal ablegen sollte. Aber so, das ist so die Strategie beim Slam bei mir zumindest. Und bei Büchern ist es halt, gerade beim Krimi, ich weiß nicht, da ist es ja, also wenn ich 3-mal irgendwie einen Hinweis geben würde auf etwas, das wäre ja blöd. Also, also ich kann jetzt nicht 3-mal sagen, und dann war da das Seil. Übrigens, das Seil hing dort. Das Seil aus Hanf hing von der Wand. Wenn ich das jetzt die ganze Zeit machen würde, dann würde mir auch jemand sagen, Entschuldigung, aber ich wusste auf Seite 3, wer es getan hat.
Das würden manche sagen und andere werden überrascht. Also ich glaube schon eben, es kommt drauf an, welche Art von Krimi man ja auch lesen will. Und das, wenn du sagst, das sollte man irgendwie, wenn man die Unaufmerksamkeiten des Publikum so quasi mit einberechnet und die ablenkbar sind und sich nicht so konzentrieren, vielleicht mal kurz und dann wieder zurückkommen. Das ist ja beim Lesen so. Und ich denke, meine Kriminalromane sind halt etwas, wo man ein bisschen eine Aufmerksamkeit schenken muss. Deswegen freue ich mich ja immer, wenn dann Menschen irgendwie diese Aufmerksamkeit mir schenken und eben dann gut drauf reagieren. Aber es ist jetzt kein Roman so zur Entspannung, wo es egal ist, ob ich jetzt einschlafe und 3 Seiten später wieder aufwache, dann verpasse ich nichts. Das ist halt nicht meine Art zu schreiben. Wahrscheinlich auch, weil ich sehr schnell gelangweilt bin von Wiederholungen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich lese, ja, habe ich schon gesehen, habe ich verstanden, bitte Neu, das muss man es nicht nochmal sagen. Und weil ich so ungeduldig bin, will ich natürlich auch sowas schreiben. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht einmal mehr, ob ich deine Frage beantwortet habe wegen meinem Stil. Ich habe meinen Stil zu strukturieren, ändert sich mit jedem Buch. Und dieses Buch, an dem ich jetzt gerade schreibe, das ist Teil 5 der Serie von Betsy Logan, ist zum ersten Mal, dass ich absolute Szenen, einen Szenenplan habe. Mhm. Und ich glaube, das hat sich aus der Notwendigkeit entwickelt, dass es Teil 5 einer Serie ist. Und die Serie so funktioniert, dass es immer einen abgeschlossenen Fall gibt, aber eben Betsy Logans Familiengeschichte. Sie hat ja so einen verschwundenen Vater, der am Anfang, sie war sozusagen nie in Irland, 23 Jahre, weil ihr Vater sich dort das Leben genommen hat. So ist der Status am Anfang, ihr privater. Und sie versucht ein Kind zu kriegen mit ihrem Mann und bla bla bla. Und jetzt im Teil 5 wird die Frage wahrscheinlich beantwortet, was ist mit ihrem Vater passiert? Das heißt, über diese 5 Teile muss das eine in sich schlüssige Story sein. Und das, ich fand das, also da kann ich nicht drauf losschreiben, im Gegenteil. Ja. Also ich habe das Gefühl, ich musste da ganz stark strukturieren, um zu sehen, wo passen die Puzzleteile zusammen.
Das verstehe ich. Das ergibt auch für mich viel mehr Sinn. Also gerade, weil du ja eben gesagt hast, du langweilst dich schnell, weil ich habe auch das Gefühl, wenn ich einen Szenenplan jetzt ausschreiben würde, so Szene für Szene, dann wäre ich beim Schreiben gelangweilt, weil ich dann wüsste ja, was passiert. Und dann könnten solche kleinen Abenteuer, wie sie mir gestern passiert werden, schwerlicher passieren, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Was natürlich wahrscheinlich auch ähnlich wahr ist im praktischen Schreiben dann. Aber
ja, ich habe das Gefühl, dass die einzige Möglichkeit, mich an ein Seil zu binden, an einen roten Faden, weil ich sonst in jede Richtung davon galoppieren würde. Das ist meine Art zu schreiben. Und deswegen, ich weiß auch nicht, dieser Szenenplan, der ist jetzt da. Und da habe ich aber eine große Freude damit gehabt. Das ist so ein bisschen, ich lege auch tatsächlich gern Puzzles zusammen manchmal, so zur Entspannung. Mhm. Und das ist ähnlich. Und mal schauen, wie es jetzt funktioniert mit dem Schreiben. Wahrscheinlich versucht es immer links und rechts auszubrechen, aber bisher geht's.
Ja, aber das klingt, also ich finde, das klingt voll schlüssig. Und aber heißt das dann, ist die Serie bei dir abgeschlossen? Oder willst du es noch nicht?
Nein, also ich glaube nicht. Das ist für mich sind ja die das ist eine Phase von Betsy Logans Leben. Und diese Frage, ich glaube, es wäre absolut unlogisch jetzt. Und es würde nicht zu ihrer Person passen, wenn sie das jetzt nochmal, weil sie wird ja ständig abgelenkt, so wie ich, von ihrem Ziel. Was sie eigentlich machen will, ist herausfinden, was mit ihrem Vater passiert ist. Und dann ist hier ein Fall und dort irgendein Problem, dem sie nachfolgt. Und sie ist aber eine, die sich jetzt nicht ablenken lässt. Macht keinen Sinn mehr, dass sie nicht draufkommt und das wieder einschlafen lässt. Und deshalb passiert das jetzt. Das heißt aber nicht, dass alle Fragen beantwortet werden.
Ja.
Und es gibt immer Türen, die weitergehen. Ne? Ein Leben ist ja nie vorbei. Und es gibt absolut neue Entwicklungen, die in ganz neue Richtungen gehen können.
Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe, deine Strukturen haben sich so ein bisschen aus Notwendigkeiten ergeben. Also es ist gar nicht, dass du jetzt die quasi bewusst oder doch bewusst gesucht hast, aber halt immer so Schritt für Schritt quasi ist es halt aus dem, was bisher schon da war, dann quasi gewachsen.
Ja, genau. Also es ist immer so ein bisschen ein Operieren am offenen Storyherzen, weil es geht weiter. Ich habe das jetzt nicht von vorn bis hinten geplant. Also es ergeben sich durch die Fälle, die einzelnen Bücher ergeben sich neue Entwicklungen. Mhm. Und denen folgt sie dann. Also dann gibt es einen neuen Fall oder eine neue Art, wie wir sie nochmal ablenken können von ihrem Ziel. Und für mich ist auch jedes Buch eine Einheit für sich. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Es ist eine unterschiedliche Story. Mhm. Die Figur ist in einem anderen Punkt in ihrem Leben. Das heißt, ich muss anders arbeiten. So ist halt auch meine Erfahrung. Es funktioniert eine Art des Strukturierens besser als in einem anderen Buch. Das Nur bedingt kann ich das erklären. Ich sehe es halt, weil es eine Persönlichkeit ist, das Buch.
Ja, also ich finde es auch, ich finde es sehr, sehr ähnlich. Also ich habe ja auch bei dir gar nicht jetzt chronologisch angefangen zu lesen. Ich habe, glaube ich, mit Boomtown Blues bei dir angefangen und fand das sehr gut und habe auch sehr gut reingefunden, obwohl es jetzt halt jetzt ja nicht der erste Teil war, was, glaube ich, auch nochmal dafür spricht, dass er wirklich dann jeder einzelne Teil so seine eigene, wie du sagst, Persönlichkeit hat und auch so ein eigenständiges Buch am Ende ist. Und ich versuche ja auch bei mir die Bücher so zu schreiben, dass man nicht zwangsweise chronologisch anfangen muss und auf einmal sich nicht mehr auskennt, weil man 300 Teile vorher nicht gelesen hat oder den Einsatz aus Teil 2 auf Kapitel 3 nicht im Kopf hat. Deswegen ergibt das alles keinen Sinn. Also natürlich gibt es ein paar Anspielungen, die man nur versteht, wenn man alles gelesen hat. Mhm. Und so eine halboffene Struktur ist das quasi. Also so in sich geschlossen, aber halt zu beiden Enden offen, wie ein U-Bahn-Waggon vielleicht.
Jetzt sind wir gerade beim öffentlichen Verkehr offenbar beschäftigt uns.
Ja, ich versuche diese Metapher einfach weiterzuziehen. Was mich noch voll interessieren würde, eben halt, weil mich in dieser Folge so ein bisschen Strukturen und so weiter interessieren und wir ja auch kurz über so Schreibratgeber gesprochen haben. Hast du in die Richtung, also du hast das halt dir selbst quasi angeeignet, aber hast du irgendwie Bücher dazu gelesen? Hast du irgendwie versucht, dieses, weil du ja keine Schreibschule und ich habe das ja auch nicht gemacht. Also ich habe zum Beispiel ganz viele Schreibratgeber gelesen und erstmal gedacht, ich muss jetzt lesen, was andere dazu sagen.
Fandst du das? Entschuldige, dass ich dich frage, aber ich finde das so, mir macht das so, ich lese nicht sehr viele Schreibratgeber, weil mir das verwirrt. Also ich finde, ich bin ja eher intuitive Schreiberin und ich habe auch welche gelesen und ich werde auch Schreibbücher jetzt dann nennen, aber ich finde es allgemein, ich habe das Gefühl, mir verunsichert das. Das sind so, für mich, bei 80% muss das passieren, dann fange ich an, im Hinterkopf zu denken, ist das jetzt gerade? Also halte ich mich jetzt gerade an die Vorgaben? Also mir blockiert das total, diese Verwissenschaftlichung des Schreibprozesses. Ich weiß schon, man muss es lernen, aber also mir liegt das nicht so. Wie geht's dir da?
Ich pick mir das raus, was für mich gerade bequem ist, glaube ich. Also ich habe jetzt, am Anfang hat mich das auch verwirrt und auch eher gehemmt im Schreiben. Also weil ich dachte, okay, ich kann diese ganzen Ansprüche niemals erfüllen, die da in diesen Büchern an mich gestellt werden. Aber wie ich bei Save the Cat zum Beispiel schon gesagt habe, ich weiß schon, dass da jetzt eigentlich, weiß ich nicht, bei 65% eigentlich so etwas passieren müsste. Bei mir passiert das irgendwie nicht und es passt sehr gut, dass das jetzt gerade nicht passiert. Und dafür, wenn ich an einer anderen Stelle stecke und merke, hier fehlt etwas und dann passt es auf einmal, dann greife ich mir das raus. Es gibt so ein paar grundlegende Sachen, das sind vielleicht aber Dinge, die du auch schon genannt hast, die du eher durch Werbetexten vielleicht halt irgendwie gelernt hast, wo du meintest, kein Satz darf irgendwie einfach so dastehen, sondern muss irgendwie bedingt sein. Also muss entweder Handlung vorantreiben, Figuren charakterisieren, also so Faustregeln eher. Und ich nehme die alle nicht so, ich glaube, seit ich die nicht mehr so genau befolge und nicht mehr so aufs Wort versuche zu befolgen, bringen die tatsächlich etwas. Habe aber auch häufig den Effekt gehabt, dass ich dann 3-4 solche Bücher gelesen habe und dann maximal ein Tipp wirklich sinnvoll war, den ich dann behalten habe.
Ist auch, wenn es einer ist, ist ja schon mal was. Also da kann ich, um zu der Frage dann auch zurückzukommen, was mir immer noch wahnsinnig gut gefällt, ist von Stephen King, On Writing. Das ist ein alter Klassiker, oder? Also das ist schon so fast ein Klischee in sich.
Es ist schön, weil ich das hier sehr oft schon erwähnt habe, auch in Podcasts. So. Es ist halt also auch etwas, was ich allen Leuten
wirklich immer wärmsten. Nicht abgesprochen.
Ja, voll. Ja, voll.
Absolut. Ich kann es nur beipflichten. Was mir auch noch gut gefallen hat, das hieß The Forest for the Trees von einer Dame, die heißt Betsy Lerner. Können Sie, also,
auch eine das Betsy.
Betsy, ja.
Ach so,
Betsy. Y. Und das ist eine ein Editor und eine Agentin und die schreibt auch sehr gut. Aus meiner Sicht, da habe ich wirklich einiges gelernt, eben wie man Forest for the Trees, ne, wie man das Einzelne, wie man das große Ganze nicht verliert in dem Ganzen. Und dann gibt's noch The First 5 Pages. Und da weiß ich jetzt nicht, ob der nicht Noah irgendwie heißt. Da geht es um das, um die 5 ersten Seiten und was für die wichtig ist. Und ich glaube, das ist wichtig für das ganze Buch, dass es einen reinzieht und dass es einen interessiert, wie auch immer, ob mit absoluten Suspense oder mit einer spannenden Charakter. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Wie du siehst, ich habe vor allem englischsprachige Bücher über das Schreiben zu empfehlen. Hast du außer Stephen King auch noch irgendwas, was du mir empfehlen könntest?
Ja, ich habe auch größtenteils amerikanische, weil das ist ja auch eben so ein Ding, dadurch, dass im deutschsprachigen Raum kreatives Schreiben eher als so etwas, was mit Geniekult verbunden ist, gibt es gar nicht so viele gute deutschsprachige Schreibratgeber, habe ich so ein bisschen das Gefühl, oder so Grundlagenwerke zum Thema Schreiben, oder es sind direkt irgendwelche verkopften theoretischen Abhandlungen aus der Literaturwissenschaft. Deshalb, also ich habe James Woods, glaube ich, heißt es, die Kunst des Erzählens, Narrating, The Art of Narrating, glaube ich, heißt es. Das fand ich noch sehr gut. Dann gab es so ein experimentelles Buch, ich weiß gar nicht mehr, es ist wer das geschrieben hat, aber es hieß Several Short Sentences on Writing und es ging um die Kunst der kurzen Sätze. Und das fand ich sehr gut, weil es halt, es waren auch einfach wirklich viele kurze Sätze einfach in diesem Buch und es war so halb Kunstwerk selbst und halb Schreibratgeber. Ich habe am Ende nicht genau gewusst, warum ich es jetzt ganz gelesen habe, aber es hat so ein bisschen eher ein Gefühl für Sprachmelodie, Sprachrhythmus und so. Bei James Woods war es dann sowas wie, ich glaube, er hat sehr viel Wert auf indirekte Rede in dem Ding gelegt und das hat mir geholfen, weil ich da nie so aktiv drüber nachgedacht habe. Ich glaube, gerade am Anfang helfen solche Schreibratgeber, weil sie halt einfach einen Blick öffnen für Dinge, über die man vorher nicht nachgedacht hat. Aber ich glaube, sobald man drüber nachgedacht hat und sich seine Meinung gebildet hat, macht man das, glaube ich, einfach so, wie man es möchte.
Wobei ich immer noch neue Dinge lerne. Also ja, immer wenn ich, deswegen unterhalte ich mich so gern mit dir und anderen, die schreiben. Ich probiere auch eben gern, wenn es für jemanden funktioniert, dann denke ich mir, naja, vielleicht funktioniert es für mich auch oder ich probiere es einmal. Ich weiß es nicht, ich bin sehr angesprochen von diesem Thema der Aufstellungen, Figurenaufstellungen. Hast du das sowas mal gemacht, die Dynamik zwischen Figuren oder das mal gehört, Figurenstellen?
Also gehört nicht, vielleicht kannst du es erklären.
Also das kommt eigentlich aus dem Coaching, wo du sozusagen deine Charaktere in einem Buch mit anderen gemeinsam, also du sagst, du bist Charakter X, das sind echte, tatsächliche Menschen,
ja,
die hier mit dir in einer Sitzung sind und dann sagst du, du bist Patsy Logan, du bist Sam Feuerstein, du bist das Opfer, du bist der Täter und und die stellst du in Beziehung miteinander, also du stellst die Menschen dann direkt in dem Raum auf und die beginnen dann mit dir zu sprechen und beginnen die Energie, die du hast für diese Figuren mit dir, dir zu sagen, also das spüre ich, bin Patsy Logan und ich fühle mich absolut verlassen von meinem Mann und ich habe eigentlich keine Lust, meinen Vater zu finden. Und also die Leute, die kriegen dann tatsächlich, das ist alles ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen
airy. Aber du machst das mit echt, also machst das mit deinen Friends oder wie?
Nein, ich würde das gerne machen. Ich habe mal eine Coaching-Ausbildung gemacht und habe das getan für persönliche Themen.
Ja.
Und du kannst das aber auch mit Charakteren machen. Das bieten wirklich manche an. Ich wäre total, das würde mich reizen, das einmal auszuprobieren, was hier, um halt, wenn du das Gefühl hast, was wollen meine Charaktere? Das ist für mich ja oft eine Frage, wenn ich wo nicht weiterkomme,
ja,
in einem Text, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie kommst du aus diesen Mini Schreibblockaden raus? Und also ich habe die immer wieder und ich weiß inzwischen, eine Schreibblockade heißt, ich weiß noch nicht.
Ja.
Ich weiß noch nicht, wohin ich will.
Voll.
Und dann versuche ich nochmal zurückzugehen und die Figuren zu fragen, was willst du eigentlich? Was willst du aus dieser Szene eigentlich gewinnen? Und ja.
Voll.
Ich würde sowas total gern mal machen. Also nicht mit Patsy Logan, ich weiß, was die will.
Inzwischen. Ja. Aber das ist voll, voll interessant, das ist voll gut. Vielleicht, das ist, glaube ich, auch ein witziges Partyspiel. Hey Leute, ich will einen neuen Roman schreiben, könnt ihr euch mal kurz... So, du bist jetzt ein Mörder.
Genau, ich glaube, dass das denen total... Ja, und mal schauen, was da raus... um Plots zu entwickeln. Also ich wäre dabei, falls du das mal hast.
Ich weiß nicht, ob du es kennst. Die Barbie Markovic, kennst du die?
Ist eine Autorin. Vom Namen?
Das ist ganz, ganz, ganz toll. Und die hat ja ein Pen and Paper entwickelt, zusammen mit dem Thomas Brandstätter für ihren Roman Die verschissene Zeit. Und die hat ein bisschen was Ähnliches gemacht. Die hat quasi ein Pen and Paper Spiel entwickelt und dann quasi Friends von sich spielen lassen, also ganz viele Leute dieses Spiel spielen lassen und hat dann die Sessions recorded und die dann benutzt, um den Plot quasi zu entwickeln. Und das ist, finde ich, immer noch eine der brillantesten Ideen, wie man organisch quasi halt schreiben kann und Geschichten entwickeln kann. Das fand ich sehr, 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 sehr schön. Also so, vielleicht muss man mehr in so experimentelle Richtung gehen und weg von dem, ich mache jetzt ich habe ja auch so meine Szenen oder zumindest Kapitelübersichten und so weiter. Vielleicht ist das gut, wenn man das auch mal ausprobiert. Ich habe eine Frage noch an dich. Weil wir eben, ich weiß ja auch, du liest ganz viel und du hast auch eben gesagt, so Wiederholung und so weiter nervt dich. Hast du selbst Angst davor, dass man Musterstrukturen, die du verwendest, irgendwo wiedererkennt und dass man sagt, oh, die schreibt immer so und so, macht immer das und das? Weil das ist eine weirde Angst, die ich habe. Weil ich weiß, ich versuche so strukturiert zu arbeiten und habe dann manchmal Angst, schimmert das durch? Kommt das durch? Oder, weiß ich nicht. Man kann Geschichten nur auf so und so viel, gibt's ja auch die Theorie, dass man Geschichten nur auf eine endliche Anzahl von Weisen erzählen kann. Ist es dann egal? Wie stehst du dazu?
Danke für die neue Angst.
Happy to help.
Also das ist einer der Dinge. Ja, also da habe ich mich bisher, glaube ich, sehr stark auf mich selbst verlassen, auf meinen eigenen Kompass, auf meine eigene leichte Langweilbarkeit. Also weil ich selber, mein Ding ist eher, dass ich mich selbst, also auch bei mir selbst so schnell gelangweilt bin, dass ich immer das Gefühl habe, ich möchte ein bisschen was anders machen. Mhm. Ich glaube, das ist auch teilweise ein bisschen gefährlich, weil es ist ja auch eine bisschen autorenzentrische Sicht, weil die Menschen lesen ja ganz viele Bücher und die warten jetzt nicht immer nur auf unser Buch und sagen, ah, jetzt, das hat sie doch schon im Jahre 2019, hatte sie diese Art der Struktur schon. Ich glaube, so funktioniert das für die LeserInnen nicht. das sage ich mir zumindest, dass die ja in ihrem eigenen Hintergrund. Und ich merke bei mir selbst schon, ich habe eine Art Struktur, die mir gefällt, die ich mag. Mhm. Oder die sich auch immer wieder organisch, sage ich jetzt mal, entwickelt. Das ist dieses, zumindest im Krimi, das ist es, was jetzt passiert. Und das wechselt sie ab mit einer Perspektive aus der Vergangenheit oder sogar mit mehreren Perspektiven. Du hast ja gelesen Boomtown Blues. Das mochte ich besonders gern auch selbst, weil es sich beschäftigt mit dieser Art, mit diesem Panoptikum an Menschen, die in Dublin leben und die mit diesem Thema der Immobilienkrise zu tun hatten, aber auf einem persönlichen Level. Und die Geschichte wird vorangetrieben durch kleine Kurzgeschichten, was die erleben. Ja. Aber die sind alle Teil des Grundes, warum am Schluss der Mord passiert.
Ja, das fand ich richtig cool auch. Das kann ich auch wirklich an dieser Stelle nochmal sehr empfehlen, auch Leuten, die hier zuhören. Boomtown Blues war wirklich ein ganz fantastisches Buch. Eben, das war eben, ich frage auch deshalb so ein bisschen in die Richtung, weil da merkt man, das Buch ist schon gut durchstrukturiert. Das ist einfach, man weiß genau, okay, jetzt kommt diese Blende, jetzt kommt diese Blende. Und ich habe mich dann immer gefreut, wenn ein Charakter kam, von dem ich einfach mehr erfahren wollte. Und diese ganzen Perspektivwechsel haben da voll Spaß gemacht. Voll.
Danke. Die haben auch mir Spaß gemacht und es war für mich wie eine Kurzgeschichte im Roman zu schreiben, der zwar schon ein Ziel verfolgt hat und einem Grund gedient hat, einem höheren Ziel. Aber es war für mich, ich konnte das, die Figur nochmal ein bisschen erstens mal kennenlernen, plus von diesem relativ strikten Fahrplan ausbrechen, weil was denen passiert, das war nochmal, Ich schreibe auch gern Short Stories, weil das ist für mich so, ich muss nicht total in die Tiefe gehen, aber ich kann einmal einen Charakter, einfach explorieren für mich selbst. Was ist dem passiert? Und dann geht's weiter. Das mag ich. Ich mag die Abwechslung. Ich lese sowas auch sehr gern, wo alles dann doch wieder ineinander greift. Aber das ist für mich halt auch Architektur. Und die braucht Struktur und die braucht Grundpfeiler. Zumindest mir ist es noch nie gelungen, einfach irgendwas zu schreiben, einfach irgendwo anzufangen und dann ein Haus zu bauen, das auch hält. Also, also immer irgendwo unten dann was gefehlt. Ich weiß nicht, aber du hast mit deinen Katzen, das wollte ich dir übrigens auch mal fragen, deine Katzenromane, wo wirst du da nicht auch sehr stark von der Sprache inspiriert? Weil du hast immer so tolle, ne? Man kennt diese Namen, ne? Sag ich jetzt einmal bei Miss Marple oder diese Szene mit diesen drei Kätzchen, das sind ja doch die irgendwie so quasi die drei Fragezeichen für mich halt auch, ne?
Ja, ja, also man könnte es so lesen, ja.
Wenn man alt genug ist.
ja, also Sprache leitet auch, also Sprache gibt auch nochmal eine eigene Struktur vor, das stimmt schon. Also gerade in dieser Katzenwelt kommen dann ganz viele Sprichwörter einerseits natürlich oder halt ganz viele, also so eine Katze sagt ja nicht sowas wie, sollte man sowieso nicht sagen, finde ich, da wird ein Schuh draus, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber weil Katzen mit Schuhen ja nichts anfangen können. Also so, das ist ja dadurch, dass die Perspektive gewählt ist, ergibt sich das ja schon, dass sie dann was anderes sagt oder dass sie, und dadurch muss ich halt so, ich stocke beim Schreiben manchmal, weil ich merke, okay, jetzt würde ich hier gerade etwas schreiben, was auf menschliche Körperteile referiert in einer Phrase oder so. Und das würden Tiere so nicht sagen. Und je nachdem, welches Tier dann spricht, muss ich dann quasi Pendants finden, sodass sich dann Sachen entwickeln wie, ist dir das Fell in den Kopf gewachsen? Oder was ein Klumpstreu und so weiter. Dadurch entwickelt sich so eine eigene
Sprache. Ja, das liebe ich.
Das macht sehr viel Spaß. Und auch halt die Handlungsmöglichkeiten. Also Tiere haben halt, also weil ich versuche, trotzdem so nah wie möglich an den biologischen Gegebenheiten von Tieren zu bleiben oder an den erwartbaren Eigenschaften von Tieren. Ist es, also abgesehen davon, dass sie reden und eine Gesellschaft aufgebaut haben, was eigentlich schon Abweichung genug ist, aber ich versuche dann schon irgendwie mir dann quasi von dem, wie ich glaube, wie es ist, ich bin ja auch kein Biologe oder muss auch da relativ häufig andere Leute fragen oder das Internet befragen, aber dadurch gibt sich auch eben halt eine gewisse Art von Struktur vor, dass sie halt eben auf eine bestimmte Art sehen. Zum Beispiel habe ich jetzt rausgefunden, dass Enten 360 Grad sehen können. Das macht einen Unterschied, wenn jemand einen Mord zum Beispiel gesehen haben soll. So, und das ist einfach total interessant. Weil da kann ich nicht sagen, oh, er hatte den Kopf gedreht. Naja, er wird es trotzdem gesehen haben. Und,
Wahnsinn, wusste ich gar nicht.
Ja, und das ist, also ich finde es einfach sehr, sehr spannend, sich von solchen Sachen dann auch halt was vorgeben zu lassen.
Ja. Genau. Ja, ich finde die Idee, dass dann die Katzenklappe kommen. Ne? Die kommen nicht in irgendeinen Verhörraum, aber es ist halt.
Ja.
Das finde ich schön, ne? Da ich ja selber auch so Katzen-Kurzgeschichten schreibe, finde das total spannenden Ansatz.
Ja, stimmt. Du bist auch in einer Anthologie damit drin, oder? Es gibt eine Katzenanthologie.
Ja, schon. Ich glaube, dieses Jahr ist es schon die siebte oder. Ja, es ist dann immer so ein eigenes Genre, Katzen-Weihnachts-Stories. Und da gibt es jedes Jahr eine Anthologie und, oder ich glaube von mehreren Verlagen, aber ich schreibe halt für den Inselverlag mit. Und das ist jedes Mal ein Spaß. Also.
Ja, sehr cool. Ja, die kommt jedes Jahr zu Weihnachten, richtig? Im Inselverlag.
Ja, genau. Jedes Jahr zu Weihnachten eine eigene.
Ja, super.
Und es ist eine Möglichkeit, sich ein bisschen auszutoben mit diesen Dingen. Aber ich finde es eben total, mich reizt es total und eben an deinen Büchern auch dieses Spielen mit der Sprache und den Möglichkeiten, die eine Katzenperspektive bietet.
Ja, super. Ich habe eine allerletzte Frage, glaube ich, noch. Und zwar, du hast ja eben schon gesagt, so ohne das Fundament oder die Stützbalken könntest du jetzt kein Haus bauen. Das fand ich auch sehr schön. Jetzt sind wir in von U-Bahn-Schachten zur Architektur gewandert. Aber wenn jetzt jemand sagen würde, ich möchte jetzt auch unbedingt eine Geschichte schreiben, ich möchte jetzt auch unbedingt mal anfangen zu schreiben, aber ich habe keine Ahnung, wie so Strukturen funktionieren, wo wir wieder bei diesen ganzen Fragen vom Anfang wären. Wie findet man seine eigenen Strukturen? Wo soll man da überhaupt anfangen? Weil es gibt ja so viele Möglichkeiten. Dann gibt es auch noch diese ganzen Schreibratgeber, die einem sagen, was man zu tun und zu lassen hat. Wie sollte man vorgehen, wenn man noch ganz am Anfang steht? Was wäre dein Tipp?
Kommt drauf an, was Zeit und Persönlichkeit. Ich würde sagen, einfach schreiben. Mhm. Weil ich glaube, dass auch vieles intuitiv ist. Man liest ja viel. Wenn man viel liest, dann hat man ja im Hinterkopf, glaube ich, auch ein bisschen eine Ahnung davon, wie Geschichten funktionieren. Mhm. Oder schaut man sich einmal ein Buch an, das einem gefällt. Ich glaube, man muss auch keine Angst haben, von irgendwie da einmal am Anfang ein bisschen zu, nicht plagiieren, aber zu schauen, was ist ein Buch, das mir richtig gefällt, wie funktioniert das, was gefällt mir daran, also auch vielleicht für sich selbst zu analysieren. Natürlich, es gibt ja inzwischen auch Kurse, finde, die kann man absolut besuchen. Als ich angefangen habe zum Schreiben, da war das, wie du eben gesagt hast, dieses gottgegebene Genie, da gab es einfach nichts. Ne? Entweder du kannst das oder es ist besser, du kriegst einen Bürojob. Ne? Ja. So war da irgendwie die Meinung. Und deswegen würde ich sagen, lesen, selbst schreiben und auch keine Angst haben vor dem einmal, dass man einfach einmal so diesen Klumpen, der in einem ist, einmal aufs Papier bringt und dann schaut, was kann ich aus dem machen. Ich glaube, das neue Schreiben, das gerade am Anfang, bleibt dann nicht erspart. Also am besten ein Thema zu finden, für das man brennt, und dann loslegen und dann die Feinheiten raus. Aber zuerst mal schreiben, ohne diese ganzen, finde ich, diese Unvoreingenommenheit und diese ständige, also weg von diesen Regeln, einfach schauen, was gefällt mir, das mache ich. Ja. Intuitiv schreiben. Lange Rede, kurzer Sinn.
Es ist häufig dann doch einfacher, also so die Tipps zu geben, es ist einfacher, als sie dann umzusetzen, glaube ich. Also sagen, einfach schreiben. Würde ich halt tatsächlich auch immer sagen. So, man lernt das dadurch, dass man sich hinsetzt und was tut, und das ist das Schwierigste. Und deswegen ist das Schreiben so furchtbar.
Ja, Schreiben ist schrecklich. Es ist absolut masochistische Tätigkeit, aber offenbar, ja. Aber andererseits immer schon sagen, es ist, finde ich, gerade wenn man beginnt, sollte schon eine gewisse Unvoreingenommenheit da sein. Also ich verstehe, wenn man schon sehr viel Erfahrung gemacht hat mit Rückweisungen etc. Aber gerade am Anfang, wenn man am Anfang steht, finde ich, so die Freude am Schreiben schon, die muss immer da sein, weil sonst, ja. Und dann für den Rest hat man eben die Ratgeber und auch andere Bücher. Warum nicht einmal sich ein bisschen an Fabian Navarros Katzenromane halten? Und oder schauen, was man selber da draus, was man selber draus macht.
Ich finde es toll, dass ich dich einlade und du hier Werbung für mich machst und auch so das Gespräch sich in ein Interview von zwei Seiten halt entwickelt. Ich mag das sehr. Aber
ich habe mir gedacht, wir sind hier in einem Podcast, wo wir uns unterhalten.
Ja, voll. Ja, finde ich so. Ja, also nee, finde ich genauso richtig. Also genauso sollte es ja sein. Deswegen auch an dieser Stelle noch eine ganz beiläufige Erwähnung, die komplette Petzilogen-Reihe von Alan Dunn sich zu besorgen und in chronologischer oder achronologischer Reihenfolge zu lesen und sie danach auch nochmal an 3-4 verschiedene Verwandte weiter zu verschenken. Freut sich die Ellen hoffentlich. Und, absolut. Ich habe eben gesagt, das ist die letzte Frage und jetzt kommt der Twist, weil ich wieder von meiner Struktur abgewichen bin. Aber wann wird es denn das nächste Buch von dir zu lesen geben? Das ist dann wirklich die letzte Frage.
Das nächste Buch von mir zu lesen gibt es entweder Ende dieses Jahres oder ganz früh nächstes Jahr, soweit ich das weiß.
Okay, das ist dann auch schon der nächste Petzilogen-Fall, in dem du gerade sitzt.
Ja, genau, dazwischen. Es gibt eine Menge Kurzgeschichten, Short Stories, die jetzt erschienen sind oder auch noch erscheinen werden. Aber das passiert alles. Also ganz Neues gibt's dann frisch im Jahr. Und dazwischen, ich habe für die Mord am Hellweg, das ist ja ein großes, großes deutsches Krimi-Festival. Da habe ich in der Anthologie mitgeschrieben. Da ist eine Short Story von mir, auf die ich relativ stolz bin. Und ja, also es kommt ständig was, aber die nächste Langform erst später im Jahr.
Super.
Dann aber es gibt ja noch vier. Es gibt ja, noch vier zum Aufholen.
Es gibt ganz viele. Es gibt ganz, ganz viele zum Aufholen. Und wie gesagt, das sollten alle auf jeden Fall machen. Man kann dir im Internet folgen. Du hast einen Newsletter, du hast eine Homepage, du bist auf Social Media. Ich werde das alles auch noch verschriftlichen, weil einen Link im Audio kann man nicht anklicken. Deswegen ist es, machen wir das hier schriftlich. Es ist alles verlinkt, wie man Alan erreichen kann. Und dann möchte ich mich nochmal ganz herzlich für dieses tolle Gespräch bedanken. Und
ich bedanke mich ganz, auch.
Alles Gute noch an die Katze. Wie heißt sie jetzt nochmal?
Lilly.
Lilly soll sehr schnell genesen.
Wir nennen sie die Panzerfaust, weil sie gerade ähnlich ausschaut.
Dann alles Gute an die Panzerfaust. Und vielen, 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 vielen Dank. Das war die erste Folge Hypertext nach langer Pause. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank.